Ich sage immer, Schule kann nicht alles leisten, aber in diesen Themenfeldern, Antisemitismus, Demokratiebildung, da haben wir eine Verpflichtung und auch eine Chance, weil wir dort alle jungen Menschen einmal erreichen. Und deswegen ist uns das Thema Antisemitismus auch sehr wichtig. Also nochmal, Neutralitätsgebot heißt nicht, dass ich keine Haltung haben darf. Ich muss sie nur deutlich machen und ich darf sie einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht aufzwingen. Das darf ich nicht. Wenn ich aber zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal antisemitische Äußerungen in meiner Klasse habe, muss ich mich hier auch deutlich dagegen stellen. Das ist mit unserer Grundordnung nicht in Einklang zu bringen. Und da muss ich auch als Lehrerin oder Lehrer da auch eine klare Haltung zeigen.
Auf der einen Seite sehen wir das Erstarken einer alternativen Politik, habe ich eben schon gesagt, im Sinne der AfD zum Beispiel. Aber was ich für noch viel gefährlicher halte, ist die Rolle von alternativen Medien und alternativen Fakten. Teilen Sie diese Sorge? Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und möchte gerne etwas über Politik, über Demokratie, über unsere Gesellschaft dazulernen. Und vielleicht ist für euch, für Sie da draußen ja auch etwas dabei. Aber bevor ihr weiter zuhört, überlegt euch vielleicht, ob ihr diese Folge nicht auch in voller Länge und besser Qualität als Video auf YouTube anschauen wollt. Hierzu wurde die Folge mit freundlicher Unterstützung von Mad Social bei Jonas Ingsand produziert, bearbeitet und veröffentlicht. Weiterführende Infos hierzu findet ihr in den Shownotes. Heute befinde ich mich im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalens und darf nun ganz herzlich die Ministerin für Schule und Bildung hier in NRW begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Ministerin Dorothee Feller.
Vielen Dank.
Frau Feller, zu Beginn kurz zu Ihrer Vita. Sie haben Jura in Bonn und Münster studiert und danach bei der Bezirksregierung in Münster gearbeitet, wo Sie weiter Karriere gemacht haben und von 2017 bis 2022 die erste Frau im Amt der Regierungspräsidentin in Münster waren, bis Sie dann 2022 von Hendrik Wüst zur Ministerin für Schule und Bildung ernannt wurden, als Nachfolgerin von Yvonne Gebauer. War das immer Ihr Traum, Ihr Ziel oder hat sich das irgendwie im Leben einfach so ergeben?
Das hat sich im Leben tatsächlich so ergeben. Es gibt ja immer den Spruch, im richtigen Moment auf die richtigen Leute treffen und dann von denen gefördert werden. Und so war das auch bei mir. Mein Ziel war irgendwann Juristin zu werden und auch im Verwaltungsbereich zu arbeiten und deswegen auch bewusst für eine Landesbehörde entschieden. Aber wie sich dann das alles entwickelt hat innerhalb der Bezirksregierung, das war wirklich schon, weil ich da auf Förderer gestoßen bin, die mich auch wirklich gefördert haben. Und dann gab es das eine, das andere und dann bin ich irgendwann jetzt hier gelandet.
Und wenn es damals nicht Jura geworden wäre, was wäre es dann gewesen?
Ja, aber Jura stand schon nicht früh fest, aber so im Laufe der Oberstufe am Gymnasium hatte ich Geschichtsleistungskurs, wo wir uns auch intensiv mit dem Thema Dritten Reich beschäftigt haben, Weimarer Verfassung, Demokratie. Und da habe ich gemerkt, dass ich da ein großes Interesse für habe. Und deswegen bin ich über diese Schiene eben auf Jura gekommen. Und dann war mir aber auch schnell klar, dass ich ganz gerne in die Verwaltung wollte.
Okay. Bevor es jetzt gleich in die inhaltlichen Details geht, fände ich es wichtig zu klären, was denn überhaupt Ihr Verständnis von dem Ziel von Bildung ist. Also jetzt nicht unbedingt, was im Koalitionsvertrag steht, sondern eben, was ist überhaupt das bigger picture quasi, was soll Bildung erreichen?
Koalitionsvertrag ist auch wichtig, was da drin steht, den müssen wir auch abarbeiten, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also Bildung, ich habe eher einen ganzheitlichen Begriff von Bildung. Mhm. Mir geht es darum, dass junge Menschen die Fähigkeit bekommen, hinterher ihr Leben selbstständig in die Hand zu nehmen. Für mich bedeutet Bildung Teilhabe und in Schule nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern dass wir dort Persönlichkeiten entwickeln lassen, dass sie ihre eigene Meinung bilden können, dass sie auch ein Selbstwertgefühl entwickeln. Und für mich ist immer wichtig, dass Schüler und Schüler in der Schule auch wertgeschätzt werden. Egal welche wissenschaftliche oder welche Note sie hinterher bekommen, es muss immer im Mittelpunkt stehen, da ist ein Mensch, den wir weiterentwickeln wollen und damit er hinterher in der Lage ist, am Leben auch teilzunehmen.
Und jetzt, wenn man mal auf die Fächer schaut, jetzt zum Beispiel für Demokratiebildung, Sie haben eben schon Geschichte gesagt, relevant sind. Ich denke da an Geschichte, an Philosophie, wo es auch wieder um Staatsphilosophie geht. Ich denke da an Soziologie, ich denke da an Politik-Diskussionskurse, die es in der Schule gibt. Sollten die einen größeren Raum einnehmen, auch am Lehrplan, auch im Schulalltag? Weil für viele ist ja quasi die Wahrnehmung noch so, Schule ist sehr viel auf den Beruf vorbereiten und mehr oder weniger auch nur das. Ist halt die Frage, ob wir dieses Demokratieverständnis, dieses Verständnis für unsere Geschichte, für den Staat, wie funktioniert ein Staat und ähnliches, das quasi noch mehr in den Vordergrund rücken sollte.
Also wie gesagt, für mich ist es mehr als nur Wissensvermittlungsschule, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Und man muss immer ein bisschen aufpassen. Also ich finde, der Schulalltag ist schon sehr voll und ich kriege viele Vorschläge für neue Fächer. Und dann sage ich immer, da muss man mir aber sagen, welches Fach wir auch streichen sollen, weil es passt ja einfach nicht mehr. Auch der Tag von Schülern und Schülern, von Lehrkräften hat nur 24 Stunden. So, und deswegen ist Demokratie auch ein Querschnittsthema. Und bei Demokratie geht es für mich nicht nur darum zu sagen, was ist Demokratie im Unterschied zur Diktatur oder zur Monarchie, also nicht nur, wie funktioniert denn ein demokratischer Staat, sondern für mich steht auch Demokratie-Kompetenzvermittlung im Mittelpunkt. Mhm. Das heißt, wir müssen Menschen beibringen, sich eine Meinung zu bilden, wir müssen ihnen beibringen, wie sie diese Meinung argumentativ vertreten und wir müssen ihnen auch beibringen, wie sie eine andere demokratische Meinung aushalten und stehen lassen können. Ich muss ja nicht jedem meine Meinung aufzwingen. Und das erfahre ich weniger im Unterricht, auch da, aber ich erfahre es vor allem dadurch, wenn Schülerinnen und Schüler mitgestalten können. Mhm. Und da sind so Klassiker, sagen wir mal, sind der Klassensprecher oder die Schülervertretung. Aber ich begrüße es, wenn ich bei Schulbesuchen bin, wenn man sieht, dass die Schülerparlamente gegründet haben, dass sie darauf achten, auch die Schulleitung darauf achtet, dass die Schülerinnen und Schüler bei Entscheidungen mit eingebunden werden. Das ist so etwas, wo gerade auch nochmal Demokratiekompetenz bei den Schülerinnen und Schülern gefördert wird.
Mhm. Also ich höre da so ein bisschen auch raus, Ziel ist auch irgendwie, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, selbst zu denken, Meinungen zu äußern, aber auch mit anderen Meinungen umzugehen, zu diskutieren. Genau. Ja. Würden Sie denn sagen, das passiert schon genug in der Schule?
Also es passiert schon, das muss man sagen. Also wir haben ja in Nordrhein-Westfalen 5.400 Schulen. Gut, die Hälfte davon sind weiterführende Schulen, und aber auch in den Grundschulen merkt man schon, dass da viel schon stattfindet. Selbst in den Grundschulen gibt es Austauschrunden mit Schülern und Schülern. Aber es kann noch mehr sein. Und wir haben ja jetzt vor, dass wir in Nordrhein-Westfalen jetzt zum Beginn des nächsten Schulhalbjahres ein Schülerfeedback einführen, zunächst freiwillig für alle Schulen. Und da geht es ja gerade darum, ob die Schülerinnen und Schüler die Rückmeldung geben, ich fühle mich gesehen an der Schule, ich kann mitgestalten. Und da bin ich ganz gespannt, welche Ergebnisse wir da erzielen. Und das ist eine gute Grundlage, mit denen dann Schulen arbeiten können und können mal gucken, berücksichtigen wir eigentlich die Interessen der Schülerinnen und Schüler ausreichend.
Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über das Ziel von Bildung gesprochen. Was würden Sie denn jetzt sagen, ist so das Ziel Ihrer Amtszeit? Und auch hier, Sie können gerne auch was aus dem Koalitionsvertrag erzählen, aber auch da so ein bisschen ja das übergreifende Ziel, was Sie sich quasi, ja die Vision, die Sie auch von der Zukunft so ein bisschen für Bildung in NRW haben.
Ja, also man muss gucken, wenn Sie schauen, wir sind jetzt gut 3,5 Jahre, bin ich jetzt Schulministerin und gestartet bin ich, das vergisst man schnell, aber gestartet bin ich zu einer Phase, wo wir noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten. Ja. Und da war sicherlich immer das Erste, wie kriegen wir Ruhe in das Schulsystem und wie kriegen wir einen guten Unterricht hin, wie kann der Schulbetrieb aufrechterhalten, wenn wir immer noch mit den Gefahren von Corona reden. Mhm. Das ist Gott sei Dank vorbei. So, und jetzt geht's darum, einmal Lehrkräfte für unsere Schulen zu gewinnen, Personal für unsere Schulen zu gewinnen, das ist ein wichtiges Thema, gelingt uns aber immer mehr. Wir haben noch einen Lehrermangel, aber es gelingt uns immer mehr, dass wir Lehrkräfte gewinnen und auch andere Professionen, die wichtig sind an Schule. Und mir geht es jetzt darum, eigentlich auf die Inhalte zu schauen, auf guten Unterricht, wie wir das vorantreiben. Und das ist so unser Ziel. Wir haben einen Schulkompass NRW 2030 auf den Weg gebracht mit 4 Zielen, dass wir die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Mindeststandard nicht erreichen, deutlich reduzieren wollen, dass wir die Schülerinnen und Schüler, die die Optimalstandards erreichen, deutlich erhöhen wollen, dass wir die emotionale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler deutlich stärken wollen und dann nochmal, dass wir die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die BKs, also die Berufskollegs, mit einer Anschlussperspektive verlassen, auch deutlich erhöhen wollen. Und das ist unser Kompass und all das, was wir machen, zahlt auf diese 4 Ziele ein. Und da will ich ein großes Stück vorankommen in dieser Legislaturperiode.
Und kann man jetzt für das Feld Demokratiebildung, kann man da auch irgendwie ein Ziel, eine Zahl oder irgendwas Ähnliches formulieren?
Naja, ich glaube, es wird schwierig zu messen sein. Mhm. Ganz wichtig ist bei Demokratiebildung eben auch die sozial-emotionale Kompetenzen. So wie empfinde ich meine Schule, wie gehe ich mit anderen Mitschülern um und wie verhalte ich mich da? Ich glaube aber, dass durch das Schülerfeedback wir schon rauskriegen, wenn wir dort Items haben, wie werde ich in der Schule gesehen, fühle ich mich angenommen, fühle ich mich wertgeschätzt, dann zahlt das auch am Ende des Tages auf das Thema Demokratie ein. Denn ein Schüler oder eine Schülerin, die sagt, ich fühle mich gesehen in der Schule, ich fühle mich auch wertgeschätzt, dann zeigt das ja auch, dass es da in der Schule auch ein guter Austausch ist. Und das ist auch ein Stück weit Demokratieförderung.
Mhm, Sie haben eben über Geschichte, auch über die NS-Zeit, geredet, dass Ihnen das wichtig war damals in der Schule. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, das vielleicht so ein bisschen als Gradmesser von Demokratiebildung, auch wie viel Jugendliche dann, wenn sie aus der Schule rauskommen, hinterher über die NS-Zeit, über den Holocaust wissen. Jetzt war ja gerade wieder Gedenktag, wo dann wieder viel debattiert wurde, gehen wir damit richtig um? Wissen Kinder, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, wissen die genug? Da gibt es teilweise Studienergebnisse, ist teilweise ein bisschen schwierig, sind eher also Umfragen, die dann zeigen, okay, viele wissen eher nur so grob was über den Holocaust. Also da ist so, die Debatte scheint mir, dass man noch nicht so zufrieden ist mit der Erinnerungskultur zum einen und mit dem Wissensstand. Haben Sie da, sehen Sie da erstens auch Bedarf und konkrete Maßnahmen quasi, um da mehr zu schaffen?
Ja, also sag mal, solche Ergebnisse von Schülern dürfen uns überhaupt nicht zufrieden lassen bei uns in Deutschland. Und ich finde es schrecklich, dass wir das Thema Antisemitismus in der Bevölkerung wieder haben. Also ich kann da nur ganz schwer mit umgehen und finde es auch eher beschämend. Und natürlich kommt das auch in Schule vor. Schule ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft und wir haben es auch in Schule. Und deswegen sehe ich da schon, ich sage immer, Schule kann nicht alles leisten, aber in diesen Themenfeldern, Antisemitismus, Demokratiebildung, da haben wir eine Verpflichtung und auch eine Chance, weil wir dort alle jungen Menschen einmal erreichen. Und deswegen ist uns das Thema Antisemitismus auch sehr wichtig. Was machen wir? Wir fördern nochmal die Gedenkstättenfahrten. Wir sind gerade dabei, die Förderrichtlinie nochmal neu zu überarbeiten. Die ist kurz davor, veröffentlicht zu werden. Also, dass es einfacher wird, Fördermittel zu beantragen, dass wir nochmal andere Bereiche aufgemacht haben, dass man zum Beispiel auch digitale Besuche von Gedenkstätten sich fördern lassen kann und so weiter. Wir sind gerade dabei, zusammen mit der Beratungsstelle hier bei der jüdischen Gemeinde Düsseldorf-Sabra ein Unterrichtsmaterial zu erarbeiten, was das Thema Antisemitismus nicht nur aus der allein deutschen Historie heraus behandelt, weil wir haben nun mittlerweile viele Kinder in unseren Schulen mit anderen Kulturen, was auch gut ist, die gehören auch zu uns, aber wir müssen überlegen, ob wir diesen Kindern nicht das Thema Antisemitismus aus einer anderen Sichtweise auch nochmal unterrichten können und näher bringen können. Also da sind wir gerade dabei, das nochmal zu tun. Und ich sage Schulen auch immer, es muss nicht immer die Fahrt nach Auschwitz sein. Das ist ein Erlebnis. Ich war selber vor einem Jahr mit einer Schulklasse in Auschwitz. Aber ich kriege auch viel mit, wenn Schülerinnen und Schüler, wenn Schulen sich mit Schicksalsschlägen oder Schicksalsereignissen in dem Ort kümmern. Mhm. Also wenn die jungen Menschen praktisch ein Ereignis, eine Jüdin, einen Juden, der vielleicht in derselben Straße gewohnt hat wie Sie, wenn die in die Zeit holen und sagen, der war genauso alt wie ich, der hat gerne Fußball gespielt, der wäre vielleicht in meinem Verein gewesen. Das berührt die jungen Menschen, dann kriegen die einen anderen Bezug. Und das ist ja das, was wir erreichen müssen, dass wir die Menschen berühren und dass die sich intensiver mit der Vergangenheit dann auseinandersetzen.
In der aktuellen Zeit hat es ja die Demokratie weltweit nicht leicht, würde ich sagen. Also auch bei uns gibt es ja, finde ich, jeden Grund, besorgt zu sein. Zum einen, weil zum Beispiel die AfD deutschlandweit ja immer mehr Zustimmung findet, auch hier in NRW. Gleichzeitig schwindet so in Umfragen das Vertrauen in den Staat, in etablierte Parteien. Wenn man jetzt über Lösungsansätze für dieses Problem spricht, dann kommt ganz oft ein Begriff, nämlich Bildung. Und man stellt sich das etwa so vor, durch gute Bildung die Wählenden der Zukunft, die jetzt noch Kinder und Jugendliche sind, für Demokratie zu begeistern, die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu vermitteln und zu festigen, sie eben zu kritisch denkenden Menschen zu erziehen, die hinterfragen, die politisch gebildet sind, die eben nicht einfach auf Fake News und vermeintlich einfache Lösungen hereinfallen. Menschen, die lernen, eigenständig und kritisch zu denken, so die Idee. Bevor wir jetzt gleich über Demokratiebildung in Schulen im Detail, über die einzelnen Projekte uns dann noch so ein bisschen darauf konzentrieren, würde ich ganz gerne auch über das Warum sprechen, also warum wir überhaupt Demokratiebildung für wichtig erachten. Denn die Frage ist, können wir mit Demokratiebildung überhaupt die Probleme, die wir im Extremismus beispielsweise haben, die wir im mangelnden Vertrauen, Misstrauen in den Staat haben, können wir die mit Demokratiebildung überhaupt lösen?
Wir werden sie nicht komplett lösen können, aber ohne Demokratiebildung wäre es noch schlimmer. Weil, ich sage immer, Bildung als solche insgesamt ist schon Demokratiesicherung. Wenn ich als junger Mensch nicht lerne zu lesen zum Beispiel, dann verstehe ich nicht meine Rechte, die ich habe, und dann kann ich meine Rechte auch nicht ausüben und dann kann ich nicht entscheiden. Und in der Demokratie ist es eben wichtig, dass man in der Lage ist, seine Rechte auch gut auszuüben. Und dafür brauche ich schlichtweg auch die Basiskompetenzen. Und deswegen sage ich immer, ist Bildung für uns Demokratiesicherung. Und deswegen ist auch die Tätigkeit, die unsere Lehrkräfte und anderen Professionen an Schule machen, so wichtig für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Also von daher hat Bildung da eine ganz wichtige Rolle. Und auch im Rahmen der Demokratiebildung, hatten wir ja gerade schon mal gesagt, also zu lernen, eine eigene Meinung zu bilden, auch die, dann aber auch die anderen Staatsformen zu kennen und aber auch zu reflektieren, ne, was ist besser. Demokratie ist nicht einfach, Demokratie ist anstrengend. Also sag mal, ich kann schneller sagen, wir gehen jetzt alle gemeinsam in diese Richtung, aber zu diskutieren, welche Richtung ist denn die richtige, das kostet Zeit, das kostet Mühe, das braucht auch sag mal, manchmal auch Geduld. Aber ich kenne keine andere Staatsform, die besser ist. Und von daher, davon die jungen Menschen zu überzeugen und auch nochmal den Wert der Freiheit auch nochmal in den Mittelpunkt zu stellen, dass ich mich frei entscheiden kann, dass wir in einem freien Land leben können, dass ich hier alles sagen kann, das ist wirklich alle Mühe wert, dass wir es den jungen Menschen in der Schule beibringen.
Ich finde es auch gerade in aktuellen Zeiten, wo man sieht, dass es in vielen Ländern einfach schlechter aussieht, man sich bei all den Probleme und Krisen, die wir sicherlich auch in diesem Land haben, auch einfach nochmal bewusst werden muss, was für ein Privileg es auch ist, hier zu leben und in einer wirklich stabilen, einer der stabilsten und stärksten Demokratien dieser Welt, einer der sichersten Länder dieser Welt zu leben. Ich sehe das auch ähnlich, also Bildung löst nicht alle Probleme, ist aber sicherlich Teil der Lösung. Wenn man jetzt sagt, das Ziel ist es, okay, Demokratie in unserem Bildungswesen auch zu stärken, in den Schulen zu stärken, wo fängt man denn dann an?
Man fängt schon bei den Kleinen an. Also es ist das, was ich vorhin sagte. Also es geht ja auch darum, Demokratie in Schule zu erleben. Und wenn ich bei den Grundschulen bin, bin ich immer wieder begeistert, wenn die Grundschulkinder nach einem Vormittag sich zusammen in einem Kreis zusammensetzen mit unterschiedlichen Rollen, Zeitwächter, Moderator, auch die kleinen Kinder, und die gemeinsam den Tag Revue passieren lassen. Und die Schülerinnen und Schüler können schildern, was sie an dem Tag geärgert hat oder was ihnen widerfahren ist. Und die anderen Schülerinnen und Schüler geben dann einen Rat. Was sollte der Schüler oder die Schülerin machen, wenn sie zum Beispiel auf dem Schulhof von jemand geschubst worden ist, vom älteren Schüler und so weiter. Das ist schon eine Übung der Demokratie. Und ich bin immer wieder begeistert, dass das selbst unsere Grundschulkinder schon gut machen können. Natürlich immer in Begleitung, auch einer Lehrkraft oder anderes Personal, aber das ist, und damit fängt das schon an. Wir können schon in den Grundschulen damit beginnen.
Also Sie haben ja eben auch schon die Mitsprache von Schülerinnen und Schülern, dass sie jetzt quasi reflektieren, ob diese ganzen Projekte, die es ja gibt, und es gibt ja zahlreiche, wie das bei denen ankommt, wenn Sie jetzt mit Schülerinnen und Schülern vor Ort sprechen, was sagen die Ihnen denn?
Also ich mache ja viele Schulbesuche und da ist mir immer wichtig, dass da nicht nur Lehrkräfte dabei sind, die Schulleitung, auch die Eltern, aber immer auch Schülerinnen und Schüler, und dass die da auch die Möglichkeit haben, ihre Vorstellungen zu äußern. Und wir haben ja ganz bewusst zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung einen großen Beteiligungsprozess von Schülerinnen und Schülern gestartet, Your Vision NRW. Und ich bin ganz gespannt jetzt auf kommenden Montag, weil die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Projekt teilgenommen haben mit weit über 150 Schulen, am Montag ihre Ergebnisse vorstellen, welche Stellen werden, welche Erwartungen sie an die Schule von morgen haben. Und da wird es Vorschläge geben, wo wir sagen, da müssen wir vielleicht ein Gesetz für ändern. Aber das gehört auch mit dazu, auch Schülerinnen und Schülern zu sagen, so einfach ist das nicht. Es gibt gesetzliche Regularien, da müssen wir die ändern, da gibt es ein Verfahren zu. Das ist ja das, was ich mir wünsche. Wir werden nicht jeden Wunsch der Schülerinnen und Schüler umsetzen können, aber dann muss ich ihnen erläutern, wieso das so ist. Also die Mühe muss ich mir schon machen. Und das sind mir die Schülerinnen und Schüler auch wert. Und andere Dinge wird es wahrscheinlich geben, wo ich sage, super Idee, das machen wir jetzt mal.
Your Vision ist jetzt ein großes Projekt, was Sie angesprochen haben. Wollen Sie vielleicht noch mal ein bisschen über andere große Projekte? Es gibt ja einige, die ich mir auch angeschaut habe, viele verschiedene Projekte auch. Ja, vielleicht so ja die zwei, drei Projekte, die Ihnen persönlich am meisten am Herzen liegen.
Naja, Your Vision ist eben eines, weil es in dieser Art und Weise zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung so noch nicht gegeben hat. Dann ein weiteres ist eben das Thema Schülerfeedback. Das ist uns auch nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, um eben die Schülerinnen und Schüler dort nochmal einzubinden. Dann gehört natürlich auch, wir haben ja viele unterschiedliche Themen auch mit von Schulen, die einen Schwerpunkt setzen, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wo sich nochmal genau die Schule damit profitiert, dass sie diese Themen in den Vordergrund stellen.
Können Sie vielleicht über dieses Schule, über Rassismus, weil das hört man ziemlich oft, das nochmal ein bisschen, weil ich kann mir das ein bisschen schwer vorstellen, wie das in Realität in der Schule vor Ort funktioniert.
Also die Schule, im Grunde macht sie ihre Schulentwicklungsplanung darauf dann, die richtet ihre Schulentwicklungsplanung genau darauf aus, dass sie sagt, wir sind eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und nehmen eben Themen auf im Unterricht oder machen Projekttage speziell zu diesen Themen. Das ist, um da noch eine besondere Auszeichnung zu haben, dass die sagen, diese Themen sind in dieser Schule sehr, sehr wichtig. Anderes Projekt, was wir auch nochmal haben, was wir auch für sehr wichtig erachten, ist das Thema Mindout. Ich hatte ja nochmal eingangs gesagt, sehr wichtig ist auch die sozial-emotionale Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Und wir stellen eben fest, bei den verschiedenen Leistungsstudien, die es bundesweit gibt, dass unsere Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen nicht nur bei den Basiskompetenzen, sondern auch bei der sozial-emotionalen Kompetenz, ist auch ein Teil der Basiskompetenz, auch nicht gut abschneiden. Und ich glaube, wenn ich keine gute sozial-emotionale Kompetenz habe, dann bin ich auch nicht in der Lage, meine Persönlichkeit so zu entwickeln oder auch so in Diskurs mit anderen Mitschülern und Mitschülern zu treten, wie es vielleicht sein sollte. Und deswegen erarbeiten wir zusammen mit der Uni Dortmund genau an der Persönlichkeitsentwicklung dieser jungen Menschen. Schulen, die daran teilnehmen, da werden die Lehrkräfte als Moderatorin oder Moderatorin ausgebildet, die dann wiederum mit den Schülerinnen und Schülern in mehreren Sitzungen an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Und die Schulen, die daran schon erfolgreich teilgenommen haben, spiegeln uns auch, dass A, die Atmosphäre in der Schule insgesamt sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei dem Lehrpersonal deutlich besser geworden ist und dass die Schüler und Schülerinnen ein ganz anderes Auftreten haben. Und das ist ja das Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, was wir auch erreichen müssen an Schulen.
Was wollen Sie denn jetzt in Zukunft quasi noch schaffen? Also Sie haben jetzt ganz viel geredet, es läuft aktuell ganz viel, es gibt ganz viele Projekte. Was sind so die größten Baustellen für die Zukunft, auch vielleicht noch für eine weitere Legislaturperiode?
Ja, wir haben noch viel vor. Also das hat jetzt nicht nur mit Demokratiebildung zu tun. Auch da gibt es immer wieder was zu tun. Wir müssen immer wieder hinterfragen, wie können wir auch Stichwort Antisemitismus besser werden. Stichwort, wie können wir die Persönlichkeitsentwicklung, das auch sozial-emotionale Kompetenzen der Schüler und Schüler besser werden. Was wir weiter vorhaben, ist die Förderung der Basiskompetenzen, auch Lesen, Schreiben, Rechnen, das gehört auch mit dazu. Deswegen führen wir ja nochmal jetzt die ABC-Klassen ein, wir haben einen Gesetzesentwurf eingebracht oder werden wir einbringen, jetzt erstmal in der Verbändeanhörung, wo wir uns darauf konzentrieren wollen, dass Schüler und Schülern schon beim Besuch der ersten Klasse einfach einen besseren Start in die Schule haben. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir werden auch nochmal die datengeschützte Qualitätsentwicklung an unseren Schulen einführen. Da haben wir aus anderen Bundesländern, anderen Staaten gelernt, um nochmal genauer hinzuschauen, wie wir den Schulen die Möglichkeit geben, selbst zu reflektieren, wo stehen denn ihre Schülerinnen und Schüler? Und wenn sie nicht so stehen, wie es im Landesdurchschnitt ist, was können wir noch machen, um sie noch weiter zu fördern? Das sind so Punkte, die haben wir jetzt gestartet, die sollen aber hineinragen in die nächste Legislaturperiode.
Wir sehen ja, dass immer mehr junge Menschen die politischen Ränder wählen. Also zum Beispiel jetzt bei der Bundestagswahl. Letztes Jahr haben die 18- bis 24-Jährigen zu 25% die Linke und zu 21% die AfD gewählt. Dabei fällt vor allem auf, dass junge Männer eher die AfD wählen, junge Frauen eher die Linke wählen. Das ist jetzt ja fast ein Jahr her. Ich weiß nicht, haben Sie davon irgendwas mitgenommen, irgendwas gelernt oder für sich, für Ihre Arbeit irgendwelche Konsequenzen gezogen?
Naja, also wir gucken ja schon nochmal Stichwort Demokratiebildung und ich glaube, dass wir vor den Wahlen, auch jetzt nächstes Jahr von den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, zurzeit finden ja in anderen Bundesländern Wahlen statt, dass man nochmal schauen muss und Schulen ermutigen soll, dass sie das Thema Wahlen, das Thema Parteien, das Thema Demokratie auch nochmal in die Schule reinholen. Wir haben das Wahlalter runtergesetzt, man kann in Nordrhein-Westfalen mit 16 Jahren wählen, also haben wir viele Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen, die von ihrem Wahlrecht zum ersten Mal bei der nächsten Landtagswahl im nächsten Jahr Gebrauch machen. Deswegen haben wir schon im letzten Jahr die entsprechende Grundlage, Neutralitätserlass, nochmal genauer ausformuliert und eben Schulen ermuntert, sich auch aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das werden wir jetzt auch zur Vorbereitung der Landtagswahl nochmal wieder tun. Es gibt ja viele Spiele in Anführungszeichen, wo man eben auch Wahlen in der Schule nachstellt und die Schülerinnen und Schüler dort sich damit auseinandersetzen und auch Diskussionen nachahmt sozusagen in Rollenspiele. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, junge Menschen an das Thema Wahlen heranzuführen.
Das mit der Neutralität ist ja immer so genau diese Frage. Also wie müssen sich Lehrerinnen und Lehrer eigentlich verhalten, wenn jetzt politischer Extremismus im Unterricht zum Beispiel geäußert wird? Man denkt ja oft, man muss da komplett politisch neutral sein, darf da gar nichts sagen. Wie ist das in Realität?
Nein, das ist nicht ganz so. Natürlich haben wir den Beutelsbacher Konsens, dass man Schüler und Schülern keine Meinung aufzwingen darf und so weiter. Aber gleichzeitig haben unsere Lehrkräfte einen Eid auf die Verfassung geschworen, dass sie dass sie zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und das ist eine Haltungsfrage. Und diese Haltung dürfen sie auch in Schule leben und sollten sie auch leben. Und wenn es antisemitische Äußerungen zum Beispiel gibt oder extremistische Äußerungen, dann sollten Lehrkräfte auch deutlich sagen, das hat mit unserer Grundordnung nichts zu tun, das steht nicht in Einklang, und sollten da auch deutliche Grenzen aufzeigen.
Mhm. In Realität habe ich das Gefühl, was ich so ein bisschen von, ich habe ja mehrere Freunde, die Lehramt studieren, die auch Freunde, die Lehrer sind zum Beispiel,
das ist gut so,
die mir erzählen, dass in Realität sich viele damit schwierig tun, also weil sie Angst haben, was falsch zu machen, ne? Dass man auch gerade zum Beispiel im Soziologieunterricht, dass man da dann sind Diskussionen und dann tut man sich sehr schwer da, nicht seine Meinung zu sagen, oder weil man drängt ja schon meistens so ein bisschen seine Argumente mit seinen Äußerungen so ein bisschen so eine Richtung vor, die man vorgibt. Muss da noch gesetzlich irgendwas geändert werden? Weil ich hab das Gefühl, da könnte es noch mehr Rückendeckung quasi geben.
Also gesetzlich, glaube ich, ändern darf es dann nicht, sondern ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal mehr Fortbildung machen, und wir müssen den Lehrkräften da auch noch mal deutlich den Rücken stärken, um ihnen auch die Angst zu nehmen, sie könnten was falsch machen. Also nochmal, Neutralitätsgebot heißt nicht, dass ich keine Haltung haben darf. Ich muss sie nur deutlich machen, und ich darf sie einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht aufzwingen. Das darf ich nicht. Wenn ich aber zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal antisemitische Äußerungen in meiner Klasse habe, muss ich mich hier auch deutlich dagegen stellen. Das ist mit unserer Grundordnung nicht in Einklang zu bringen, und da muss ich auch als Lehrerin oder Lehrer da auch eine klare Haltung zeigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt ein anderes Beispiel, wo ich auch deutlich sage, dass wir den Lehrkräften da den Rücken stärken. Das ist ja nicht nur bei Äußerungen, sondern wenn ich zum Beispiel einen Schüler oder eine Schülerin habe, wo ich Ordnungsmaßnahmen ergreifen muss, weil er die Regeln im Unterricht nicht einhält, aus unterschiedlichen Gründen. Und da will ich, dass Lehrkräfte dann auch mutig sagen, ich weiß mir jetzt nicht anders zu helfen, ich muss den da mal nach Hause schicken, so, also aus des Unterrichts verweisen. Und das machen manche Lehrkräfte auch nicht, weil sie Sorge haben, es könnte doch sein, dass diese Entscheidung hinterher von der Aufsichtsbehörde gegebenenfalls aufgehoben wird, weil ich sie nicht verhältnismäßig war oder so. Und da sage ich den Lehrkräften wirklich eindeutig, Leute, wenn ihr in dem Moment meint, es ist die richtige Entscheidung, dann habe ich das Zutrauen, dass ihr das gut abgewogen habt, dass ihr das nicht willkürlich macht, und dann trefft diese Entscheidung, und dann habe ich auch von den Aufsichtsbehörden die Erwartung, das habe ich auch kommuniziert, dass sie dann diesen Lehrkräften auch den Rücken stärken.
Haben wir ein Problem mit Gewalt an Schulen?
Nein, wir haben kein Problem mit Gewalt an Schulen. Wir haben ein Problem in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft immer aggressiver und in Teilen auch gewalttätiger wird. Und das, was wir in der Gesellschaft beobachten und erleben, spiegelt sich auch immer ein Stück weit natürlich in Schule wider. Es gibt die unterschiedlichen Statistiken, da muss man auch sehr genau drauf schauen, weil es, wenn wir dort von Gewalt an Schulen sprechen, unterscheidet die Statistik nicht zwischen den Fällen, die im Schulbetrieb stattfinden, und die zum Beispiel außerhalb des Schulbetriebes auf dem Schulhof stattfinden, weil abends spät dort ein Vorfall passiert ist oder eine Tat passiert ist. So. Dennoch, ich würde nicht sagen, das ist ein großes Problem an Schule, aber dennoch haben wir die klare Haltung, dass wir Gewalt an unseren Schulen nicht akzeptieren, nicht tolerieren. Jeder Fall ist einer zu viel, und deswegen müssen wir da auch konsequent gegen vorgehen und auch da unseren Lehrkräften und den anderen Professionen den Rücken stärken. Und deswegen auch solche Konzepte wie Mind Out, wo es auch darum geht, die sozial-emotionale Kompetenz bei unseren Schülerinnen und Schülern zu stärken.
Bei all den Krisen, die aktuell herrschen, mache ich persönlich mir um eine Sache besonders Sorgen, dass in all dem so ein bisschen ja Wahrheit und Fakten verloren gehen. Ne? Dass Fake News statt Fakten dominieren. Ich habe oft das Gefühl, dass wir heutzutage immer öfter darüber streiten, ob ein Fakt jetzt stimmt oder nicht, statt wirklich inhaltlich zu diskutieren. Dass damit sozusagen ja die Grundlage für eine vernünftige Debatte verloren geht. Das fängt ja mit einfachen Falschmeldungen an und geht halt bis zu radikalen Verschwörungstheorien und bleibt oft bei Menschen viel länger hängen, als man vielleicht denkt. Auf der einen Seite sehen wir das Erstarken einer alternativen Politik, habe ich eben schon gesagt, im Sinne der AfD zum Beispiel. Aber was ich für noch viel gefährlicher halte, ist die Rolle von alternativen Medien und alternativen Fakten. Teilen Sie diese Sorge?
Ja, diese Sorge teile ich. Das ist ja das Stichwort, wie gehen wir mit Social Media und so weiter um. So, und da, das ist eine schwierige Entscheidung. Da bin ich auch unserer Bundesbildungsministerin ganz dankbar, dass sie eine Expertenkommission eingerichtet hat mit unterschiedlichen Disziplinen, ne, Wissenschaftlern und so weiter, die darüber entscheiden sollen oder einen Vorschlag erarbeiten sollen, wie gehen wir in Deutschland mit dem Thema Social Media um. Wir sehen ja heute, hat glaube ich noch Spanien oder England entschieden, es bis 16 zu verbieten. Was wir in Schule machen können, ist einmal die Handy-Regelung, aber die hat nichts mit Social Media zu tun. Also ne, wenn ich sage, das Handy bleibt während des Unterrichts in der Tasche, dann geht es mir darum, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht abgelenkt sind, aber Genau. Die sind zu Hause und die sind die meiste Zeit in der Freizeit und nicht in der Schule und da gehen sie halt mit Social Media um. Was wir in Schule machen können, ist, wir können in Schule Medienkompetenz vermitteln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich eben, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Fake News von wahren Fakten zu unterscheiden, dass man sie sensibilisiert. Dazu machen wir verschiedene Programme. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit unseren Medienscouts. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler, andere Schülerinnen und Schüler mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Wissen schulen sozusagen, also Peer-to-Peer von Augenhöhe. Das klappt sehr gut. Übrigens auch schon in Grundschulen. Mhm. Da haben wir das auch schon gemacht. Auch die, also ist ganz toll, wie die Schülerinnen und Schüler, die kleinen Grundschulschülerinnen und Schüler ihren Eltern schon erklären, wie wichtig Medienverständnis ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir eben auch dran sind und wo auch Schule eine Verantwortung hat im Bereich Medienkompetenz.
Das ist jetzt einiges, was Sie da quasi schon genannt haben. Also ich sehe jetzt quasi in dieser Debatte, die ja aktuell, wie Sie auch gerade gesagt haben, sehr aktuell ist, Australien, Frankreich, England, Spanien, das ist ein super aktuelles Thema für viele Menschen, total wichtig. Es ist irgendwie jetzt so, hat sich so jetzt jahrelang angestaut quasi und jetzt kommt es groß raus und auf diesem Spektrum von wir verbieten Handys und wir oder setzen mehr auf den Umgang damit, würden Sie eher sagen, okay, Verbote eher weniger und lieber Umgang trainieren, lieber das auch im Unterricht machen.
Ja, also Verbote, ich bin mal gespannt, was die Expertenkommission sagt. So, ich bin da wirklich noch offen. Wir müssen immer auch berücksichtigen, dass das für junge Menschen auch ein wichtiges Kommunikationsmittel ist. Ne? Das muss man auch wissen. Die verabreden sich da heute drüber, das ist anders als unsere Generation. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Aber auf der anderen Seite sehe ich oder kriegen wir ja mit, was die da alles sehen. Und das ist ja, das macht ja was mit jungen Menschen. Ich finde immer das drastische Beispiel für mich, gibt es wahrscheinlich zig andere drastische Beispiele, aber es ist immer der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel. So, wenn man sich erinnert an die Berichterstattung im Fernsehen und so weiter, hat man die Opfer nicht gesehen oder von weit weg oder verpixelt. In den Social Media waren die zu sehen. Und das macht ja was mit jungen Menschen. Und auch das Thema Mobbing spielt ja auch in Social Media eine wichtige Rolle. So, aber losgelöst davon, ob wir sagen, mit 16, mit 14, wie auch immer diese Empfehlung aussehen wird von der Expertenkommission, wir müssen dennoch den jungen Menschen die Medienkompetenz vermitteln, weil irgendwann werden sie es ja nutzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie ja gut darauf vorbereiten.
Was ich mich als Schüler selber schon oft gefragt habe, ist jetzt nicht so, ich habe 2020 Abi gemacht, also so lange ist es nicht her. Lernen wir eigentlich grundsätzlich in der Schule die richtigen Dinge? Ich meine, also wir stecken ja sehr viele Jahre unseres Lebens in Schule und Ausbildung. Da ist ja nur vernünftig, sich mal zu fragen, ob man aus dieser Zeit nicht mehr rausholen könnte. Ich habe mir zu meiner Schulzeit zumindest sehr oft gedacht, verdammt, mit der ganzen Zeit hätte ich irgendwie mehr rausholen können. Wäre irgendwie mehr drin gewesen. Da auch das so ein bisschen das Frage ja, ob dieses Ziel, was Sie auch am Anfang formuliert haben, auch die Menschen quasi zu bilden und dann, dass sie an der Gesellschaft teilhaben können, dass so die das selber denken können und Sachen kritisch hinterfragen können, ob wir das wirklich erreichen und das aktuelle, ja, der Lehrplan, das Prinzip, nachdem wir uns an dem wir uns orientieren und das ja seit sehr, sehr vielen Jahren mehr oder weniger gleich so geblieben ist, ob das noch zeitgemäß ist.
Ja, also ich glaube, sag mal, es wird immer die Frage sein, habe ich genau das Richtige gelernt in der Schule oder nicht? Da wird es wahrscheinlich immer unterschiedliche Auffassungen geben. Ich glaube, das ist ein Dauerprozess. Wir haben ja jetzt, gab es ja im Oktober letzten Jahres die IQB-Studie 9. Klasse, also Schüler und Schüler der 9. Klasse. Und wir haben ja festgestellt, das war bezogen auf Mathematik und auf MINT-Fächer, Biologie, Physik, Chemie, dass insgesamt bundesweit die Schülerinnen und Schüler da deutlich abgesackt sind. Da müssen wir schon fragen, was ist das denn? So, und Und ich glaube aber nicht, dass es an dem Fach liegt, dass die sagen, also in der Studie sagen manche Schülerinnen und Schüler, das interessiert mich nicht, Mathe interessiert mich nicht, Biologie interessiert mich nicht. Gleichzeitig, sag mal, interessiert die aber Klimaschutz. Und Klimaschutz ohne Biologie, ohne Physik funktioniert ja nicht. Also deswegen haben Sie schon recht, dass man fragen muss, machen wir es richtig? Vermitteln wir das richtig? Haben wir denn einen solchen Unterricht, dass das Interesse bei den Schülerinnen und Schülern auch geweckt wird? Und da sind wir bei, gerade jetzt nach der letzten IQB-Studie bundesweit zu überlegen, was für Schlüsse müssen wir daraus ziehen? Das ist das eine. Also wir müssen uns, glaube ich, dass viele Inhalte wichtig sind. Wir müssen uns aber immer fragen, erreichen wir alle Schülerinnen und Schüler in der Mehrzahl so, wie wir es eigentlich machen müssen? Das hat was mit Lehrerausbildung zu tun. Das hat was mit der Unterrichtsqualität zu tun und so weiter. Da, glaube ich, müssen wir alle noch gemeinsam nachsteuern. Das andere ist, dass es eben Themen gibt. Das wird mir auch viel gespiegelt. Sie haben ja gefragt, was sagen denn die Schülerinnen und Schüler, wenn sie in der Schule sind? So, dann kommen Wünsche. Ich würde ganz gerne mal was über Steuererklärung hören. Das hat mich mit 14 nicht interessiert, aber das kommt so oft, dann denke ich, okay, dann ist das heute eben so. Oder auch über einen Handyvertrag. Ne? Oder einfach mal zu wissen, ich muss hier in Mathematik Satz des Pythagoras lernen, wofür brauche ich das denn hinterher eigentlich? Und deswegen haben wir ein Programm jetzt aufgelegt, Fit for Life, wo wir genau vermitteln wollen, dass Schulen die Möglichkeit bekommen, über eine App, relativ einfach und problemlos, um nicht wieder neuen Arbeitsaufwand zu erzeugen, wo die dann über diese App Praktikerinnen und Praktiker einladen können in den Unterricht, also wirklich angebunden an den Unterricht und mal sagen, ich lade jetzt mal jemand ein, Versicherungskaufmann oder so, der sagt jetzt mal was über den Abschluss von Handyverträgen oder ein Jurist oder ein Handwerker kommt und sagt, ich arbeite hier an einer Drehbank und dafür brauche ich einen Satz des Pythagoras. Das glaube ich, wir haben das jetzt an einigen Schulen ausprobiert. Und das haben wir ein positives Feedback bekommen, sowohl von den Schülerinnen und Schülern, als auch von den Lehrkräften, als auch von den Praktikern. Weil die Praktiker auch sagen, das ist für uns auch eine gute Gelegenheit, weil ich dann by the way auch nochmal sagen kann, was ich für einen interessanten Beruf habe. Also, und dann hat vielleicht einer Interesse, mal den Beruf zu ergreifen. So, da sind wir dran zu gucken, wie kriege ich mein Praxiswissen und Schule nochmal näher zusammen. Mhm. Und da ist Fit for Life ein Weg, das jetzt eben auch relativ einfach für alle anzugehen.
Ja, genau das finde ich spannend, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Mehr Praxiserfahrung, gerade, also ich erinnere mich, in der 9. Klasse hatte ich ein Praktikum, ich war damals in einer Anwaltskanzlei, hat mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich etwas anderes gemacht, aber trotzdem ein schöner Beruf sicherlich. Nein, aber ich habe mir schon gedacht, dass man ja viele am Ende der 13 oder am Ende der 10, viele wissen nicht, was sie machen sollen, weil viele auch nur sehr wenig mit anderen Berufen als jetzt den Berufen aus ihrem Umfeld, den ihre Eltern zum Beispiel machen, in Kontakt gekommen sind. Und da wäre es irgendwie schon schön, wenn man da noch mehr Kontakte eben schmieden kann, mehr Erfahrungen eben auch sammeln kann. Vielleicht mal eben mal im Handwerk was gemacht hat, auch wenn man da persönlich, wie ich, zwei linke Hände hat. Da einfach ein bisschen mehr von der Realität eben auch kennenlernen, verschiedene Berufe auch kennenlernen. Das ist ja, wie Sie das eben auch gesagt haben, für beide Seiten, das ist ja eine Win-Win-Situation. Die Schülerinnen und Schüler sammeln Erfahrung, lernen, erweitern ihren Horizont, lernen Dinge kennen. Und die Unternehmen, die Selbstständigen, wie auch immer, die bekommen ja auch dann mehr oder weniger vielleicht Nachwuchs in ihren Berufen, was auch in vielen Bereichen ein großes Thema ist. Also ich habe jetzt gehört, Sie sind da dran, das ist eben wichtig, aber sehen Sie da noch mehr Spielraum, das noch praktischer zu machen?
Ja, also dieses Fit for Life ist eben eine Möglichkeit, sag mal, mehr Praxiswissen in Schule zu gehen, auch nochmal, sag mal, den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern, sie wollen was hören über Handyvertrag, über gesunde Ernährung, über andere Sachen, da Praktika mit reinzuholen, um einfach da nochmal mehr Wissen zu vermitteln. Das, was Sie ansprechen, ist ja der Übergang Schule-Beruf allgemein. Und da muss man sagen, das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil wir mittlerweile über 320 verschiedene Ausbildungsberufe in Nordrhein-Westfalen haben. Wer weiß die schon alle? Wer kennt die schon alle? Und sag mal, bei Schülerinnen und Schüler lassen sich selten oder ungern von Eltern beraten, bei dem Punkt aber schon. So, das heißt, sag mal, wir müssen die Eltern ja mal fit machen, was gibt es für verschiedene Berufe? Es gibt viele neue Berufe, die hat es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben. Und es gibt Berufe, die hat es schon lange gegeben, aber die haben heute andere Inhalte. Also müssen wir uns schon nochmal überlegen, wie kriegen wir das Wissen über die unterschiedlichen Berufe an unsere jungen Menschen. Und da sind wir im engen Austausch auch mit dem Arbeitsministerium und der Regionaldirektion für Arbeit. Da gibt es jetzt schon seit langer Zeit, viele Projekte in der Phase Übergang Schule-Beruf. Die gucken wir uns aber jetzt alle nochmal gezielter an, wie es uns noch mehr gelingt, junge Menschen von der Schule direkt in eine Ausbildung zu kriegen oder eben eine gute Beratung, wie es für sie weitergeht.
Wenn man jetzt den Schritt weitergeht an die Universität und sich zum Beispiel entscheidet, Lehramt zu studieren, da ist es ja auch, so kriege ich das gespiegelt, so, dass praktisch Arbeiten oft mehr Spaß macht, als in Vorlesungen zu sitzen, und sich der eine oder andere da schon die Frage stellt, ob dieser Frontalunterricht in Vorlesungen da überhaupt noch so effektiv genug ist und man auch nicht da vielleicht mehr sich Richtung Dual, also Studium, Theorie, aber auch wirklich viel in Schulen arbeiten, auch als Student, als Studentin schon, und so auch eben Personalmangel in Schulen vielleicht so ein bisschen entgegentreten kann, aber eben auch für die Lehramtsstudierenden da einfach enorm viel Erfahrung, Kompetenzen und auch einen Nebenverdienst in dem Studium zum Beispiel haben kann.
Also da sprechen Sie jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema an, will ich aber gerne was zu sagen. Erstmal, wenn junge Menschen sich entscheiden, Lehrkraft zu werden, herzlich willkommen, wir sind, können jeden gut gebrauchen. So, und das ist ein toller Beruf. Also was gibt es denn Tolleres, als junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihrem Wissen auch zu begleiten und hinterher zu sehen, sag mal, wie sie ihr Leben meistern können und welche Wege sie da noch gehen. Wir haben in Deutschland die zweiphasige Lehrerausbildung. Das heißt, wir haben das Studium und wir haben das Referendariat. Das steht aber nicht so, sag mal, zack, zack, hintereinander weg, sondern wir wollen schon, dass es verzahnter auch stattfindet. Deswegen sind wir gerade dabei, die Lehrerausbildung nochmal zu reformieren. Wir werden die Praxisanteile erhöhen. Das heißt, wir werden nochmal, es gibt ein Praktikum, was man nochmal erhöhen wird. Es gibt auch nochmal ein Praktikum, was man macht, was man vorher nicht an Schule gemacht hat, was wir an Schule machen werden. Das heißt, wir werden insgesamt auf fast 10 Wochen nochmal kommen. Wir haben ja schon, das muss man auch mal einmal sagen, in Nordrhein-Westfalen ein Praxissemester. Das hat es in anderen Bundesländern so nicht. Das haben wir auch nochmal. Da werden wir aber auch nochmal gucken, wie man das optimieren kann. Zu sagen, wie können wir noch mehr Praxisanteile oder Stichwort duale Ausbildung in das Studium kriegen, das ist, da muss man verschiedene Dinge abwägen. Das eine ist, wir haben jetzt viele Gespräche geführt, auch mit den Universitäten im Rahmen der Lehrerausbildungsreform. Und erstmal haben wir Hochschulfreiheit, muss man einmal auch vorwegschicken. Wir können da gar nicht so viel Vorgaben machen. Ja. Aber wir haben gute Gespräche geführt, das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, mit den Universitäten. Und die zu Recht darauf hinweisen, Leute, also Lehrer ist aber ein Stück weit auch ein wissenschaftlicher Beruf. Und wir müssen auch erstmal Wissen vermitteln, was dann hinterher in dem Unterricht auch gelehrt werden soll. Das heißt, wir kommen gar nicht umrum, den Studierenden erstmal Wissen zu vermitteln, damit sie hinterher überhaupt auch fachlich gute Lehrkräfte werden sollen. Deswegen gibt es da schon mal eine Schranke davor. Und das Zweite ist, weil Sie gerade sagen, dann können die ja schon mal in Schule tätig sein, Lehrkräftemangel beseitigen. Wenn Sie das machen würden und würden zum Beispiel sagen, da im Rahmen des Masterstudiengangs, das sind ja 4 Semester, sind die alle schon mal an Schule. Das würde bedeuten, dass gleichzeitig rund about 14.000 Studierende an unseren Schulen sind. Das ist einfach nicht leistbar. Die müssen da ja auch begleitet werden, die müssen ja noch ausgebildet werden. Und wir kriegen auch hier und da mal rückgespiegelt von Studierenden, die schon im Unterricht eingesetzt sind, dass dann uns oftmals auch Professoren oder auch die Zentren für praktische Lehrerausbildung sagen, uiuiui, die haben sich da jetzt aber auch Dinge angeeignet, die müssen wir erstmal wieder zurückschrauben, weil es doch nicht so ist, wie wir es uns das vorstellen. Also will sagen, das ist... Sag mal, das muss auch alles leistbar sein. Und wenn wir sagen, wir machen eine duale Ausbildung, wenn wir die von vornherein duale Ausbildung machen, haben wir 50.000 Studierende an unseren Schulen zusätzlich. Und das ist für ein Ausbildungssystem nicht leistbar. Letzter Punkt noch dazu. Wir sind auch nicht allein auf der Welt und noch nicht allein in Deutschland, sondern wir haben auch Verabredungen innerhalb der KMK. Und da bleibt anerkannt nur die grundständig ausgebildete Lehrkraft, also das Studium, wie wir es haben, in 2 Phasen. In wenigen Ausnahmefällen kann man sagen, okay, dann machen wir auch eine duale Ausbildung. Das hängt immer davon ab, ob ein Bundesland dann dieses auch anerkennt. Die Aussage der KMK aus vielerlei Gründen, auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission hat gesagt, die zweiphasige Ausbildung ist schon gut und richtig. Aber nochmal, Und das machen wir auch in NRW. Es gibt aber Optimierungsmöglichkeiten, also die versuchen wir umzusetzen.
Quasi der Föderalismus würde es da nochmal ein bisschen komplizierter machen, dass man dann, weiß ich nicht, hier ein duales Studium macht, aber dann in Bayern hinterher arbeiten möchte.
Ja, einmal das, aber auch, weil die ständige wissenschaftliche Kommission bei unserer Bildungsministerkonferenz auf Bundesebene auch gesagt hat, wir raten auch davon ab, weil wir eher glauben, dass es für Studierende anspruchsvoller ist und mehr Druck erzeugt, wenn wir im Rahmen der dualen Ausbildung das machen.
Ja, da würden dann wahrscheinlich viele von den Studierenden sagen, ja, wir trauen uns das aber zu und wir möchten das gerne. Und ich kann mir vorstellen, dass also jetzt zu sagen, okay, alle sollen jetzt da in der Schule arbeiten, sicherlich schwierig, allein vom Aufwand und denen das alles zu erklären und verstehe ich. Aber ob man nicht vielleicht trotzdem Anreize setzt, Möglichkeiten setzt, dass es quasi mehr passiert. Weil ich kenne jetzt schon ein paar, die jetzt schon auch schon noch bevor sie mit dem Bachelor sogar fertig waren, in der Schule gearbeitet haben, quasi wirklich also Unterricht gegeben haben, nicht nur Verdrängungsunterricht, sondern wirklich einen Unterricht gegeben haben, dann natürlich nicht in der 13. Klasse, sondern halt 5er, 6er zum Beispiel oder auch in der Grundschule und damit sehr gut gefahren sind, also sowohl einen guten Job gemacht haben, als auch wirklich Erfahrung gesammelt haben und eben auch sich was dazu verdient haben. Also ich sehe, dass hier jetzt quasi eine 100%-Lösung schwierig ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das so ein bisschen ausweiten könnte und das auch funktionieren könnte. Ist natürlich immer auch von der individuellen Person abhängig.
Das auch. Was wir haben, ist, wir haben ja ein Stipendium zusammen mit der RAG-Stiftung, Ruhrstipendium heißt das, wo wir Studierende, vorwiegend aus dem Ruhrgebiet, die Möglichkeit bieten, während des Studiums schon als Lernbegleiter, Lernbegleiterin in einer Schule tätig zu sein. Sie bekommen dann ein Stipendium von 300 Euro pro Monat. Mit der Erwartungshaltung, dass wir sie so locken wollen an Schulen in besonders herausfordernden Lagen, dass sie hinterher auch als Lehrkraft da tätig sind. So, dann sind sie aber als Lernbegleiter und Lernbegleiterin eingesetzt. Sie machen keinen selbstständigen Unterricht. Und weil Sie das sagten, so 5., 6. Klasse, auch Unterricht in der Grundschule oder 5., 6. Klasse ist nicht trivial. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, vielleicht am Fach Mathematik. Unsere Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen an der Grundschule, die an diesen Studien teilgenommen haben, IQB-Studie aus der 4. Klasse, schneiden zum Beispiel auch in Mathematik schlecht ab. Und jetzt zitiere ich bewusst eine Mathematikprofessorin, weil bewusst mal sie und nicht jetzt als Ministerin, sondern die hat selber gesagt, wenn unsere Schüler und Schüler in der Grundschule in Mathematik schon so schlecht abschneiden, dann müssen wir uns in der Lehrerausbildung auch fragen, ob wir die richtige Didaktik anwenden. Was ich damit sagen will, ist, also einen guten Unterricht zu machen, didaktisch gut zu machen, das ist ein bisschen mehr, glaube ich, als das, was wir machen, wenn wir Nachhilfe geben, in Anführungszeichen. Deswegen, und gerade die Bereiche Didaktik und Pädagogik sind eben Bereiche, die ich gerade im Referendariat, im Vorbereitungsdienst nochmal speziell beigebracht bekomme.
Ich
bezweifle aber nicht, dass Ihre Freunde gute Arbeit gemacht haben.
Nein, keine Frage. ich verstehe das Argument. Ich sehe halt, oder dass viele sagen, okay, ich habe didaktisch, habe ich schon, habe ich einiges drauf. Ich möchte diesen Beruf deswegen auch machen, weil ich merke, ich komme mit Schülerinnen und Schülern gut klar und sehen dann zum Beispiel ältere Lehrerinnen und Lehrer, die, wo sie sagen, okay, die können es, ich kann das eigentlich besser als die didaktisch. Und deswegen, also ich verstehe ihre Position, ich verstehe aber auch, warum viele junge Menschen da hungrig sind, quasi auch schon früh
das ist ja
mehr
schön
zu machen.
Das ist ja erstmal schön. Ja, ja. Und ich kann auch jeden jungen Mensch, der der jetzt Lehrkraft wird und der sich engagiert im Unterricht, auch nur ermuntern, auch das, was er gelernt hat im Referendariat und im Studium, auch in der Schule einzusetzen, auch wenn in der Schule vielleicht nach anderen Methoden gelehrt wird. Ich finde immer, es ist eine Chance, wenn junge Lehrkräfte an Schule sind, dass die einfach auch in dem Kollegium nochmal wieder aktuelles und neues Wissen mit auf den Weg geben können. Deswegen stärke ich auch gerne den jungen Lehrkräften den Rücken nach.
Ja. Zum Ende hin, mal ganz ehrlich, es gibt ja aktuell viele Gründe, um auch eine pessimistische Sicht auf die Zukunft zu haben. Gleichzeitig haben wir in Deutschland, finde ich, ja manchmal so eine gewisse Meckerkultur. Also wir schauen immer auf alles irgendwie, was nicht geht, beschweren uns über Kleinigkeiten, statt auch mal auf die Sachen zu achten, die gut laufen. Jetzt ist Politikerin ja wirklich kein dankbarer Beruf, Bildung zudem ein wirklich schwieriges, anspruchsvolles Thema. Keiner zwingt sie, diesen Beruf zu machen. Und ich habe jetzt in dem Gespräch mit Ihnen auch nicht das Gefühl bekommen, dass sie das, dass die das für ihr Ego machen oder weil sie Karriere machen wollen. Wenn sie jetzt morgens aufstehen, hier ins Ministerium fahren oder zu einem der zahlreichen Termine, wenn sie das ganze Wochenende gearbeitet haben, statt auch mal auf dem Sofa liegen zu können, was treibt sie dann an, diesen Job für die Menschen in diesem Land und für zukünftige Generationen zu machen?
Mich treibt an, A, dass wir erkennen, in was für einer guten demokratischen Welt wir hier in Deutschland leben, dass wir in Freiheit leben können und dass das ein Wert ist, was wir hochschätzen müssen, wieder auch lernen zu müssen. Wir sehen das ja, Sie hatten es vorher selber gesagt, das ist nicht mehr selbstverständlich. Und ich glaube, das müssen wir mehr schätzen und müssen alles daran tun, dass es auch so bleibt. Und ich bin, seitdem ich diese Funktion habe, echt angepiekst, wenn man so will, dass ich es zum Guten wenden will, damit wir um die Kinder und die Jugendlichen eine gute Perspektive haben und denen eine gute Bildung mit auf den Weg geben. Weil gute Bildung und Bildung überhaupt ist das A und O für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Das war Deutschland, deine Demokratie mit NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller. Vielen Dank, Frau Ministerin.
Sehr gerne.